Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Funkjournal.
Präsident Nikos Jordan nimmt am Mittwoch in Kiew am 5. Ukraine-Südosteuropa-Gipfel teil. Das teilte das Präsidialamt in Bukarest mit. Die Reise erfolgt auf Einladung des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Das 2023 ins Leben gerufene Gipfelformat dient der regionalen Unterstützung für die Ukraine und der Bewältigung der Folgen des russischen Angriffskriegs. Im Mittelpunkt stehen Sicherheitsfragen, Wirtschaft, Energie- und Infrastrukturverbindungen, Resilienz sowie die Abwehr hybrider Bedrohungen. Nach Angaben des Präsidialamtes unterstreicht Rumänien damit erneut seine Solidarität mit der Ukraine und seine uneingeschränkte Unterstützung für deren Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität. Nikos Jordan will außerdem Rumäniens Bereitschaft bekräftigen, die Ukraine weiter zu unterstützen und zur Sicherheit im Schwarzmeerraum und in Südosteuropa beizutragen. Der Gipfel befasst sich auch mit dem EU-Kurs der Ukraine und der Republik Moldau sowie mit regionaler Vernetzung, Energiesicherheit und Resilienz. Am Montag hat Präsident Nikos Jordan an einer Sitzung der Koalition der Willigen für die Ukraine in Paris teilgenommen. Das von Großbritannien und Frankreich geführte Bündnis aus über 35 Ländern bekräftigte die Zusage, die militärische Unterstützung für die Ukraine fortzusetzen und nach Kriegsende tragfähige Sicherheitsgarantien aufzubauen. Auf der Grundlage neuer Vereinbarungen, die in Paris angekündigt wurden, sollen europäische Staaten die Ukraine weiter mit Waffen und militärischer Ausrüstung versorgen. Der rumänische Präsident erklärte, die Unterstützung der Ukraine bleibe auf allen Ebenen entscheidend für die Stabilität und Sicherheit der gesamten Region. Mehr dazu nach den Meldungen. US-Präsident Donald Trump hat für Donnerstagabend eine Rede angekündigt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Agence France-Presse erfolgt der Auftritt vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen den USA und dem Iran im Nahostkrieg, der am 28. Februar mit israelisch-amerikanischen Angriffen begonnen hatte. Trump erklärte auf seiner Plattform Truth Social, die USA würden künftig als Wächter der Straße von Hormus auftreten und von Schiffen eine Abgabe in Höhe von 20% des Wertes ihrer Ladung verlangen. Die Straße von Hormus zählt zu den wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt und unterliegt nach internationalem Recht grundsätzlich der freien Schifffahrt. Und zum Sport. Die rumänischen Handballvereine Corona Brașov und SCM Râmnicu Vâlcea treffen in der zweiten Qualifikationsrunde der EHF European League der Frauen auf starke Gegner. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Wien. Corona Brașov spielt gegen den serbischen Meister Roter Stern Belgrad. Das Hinspiel findet Anfang Oktober in Brașov statt, das Rückspiel eine Woche später in Belgrad. Der SCM Râmnicu Vâlcea trifft auf den deutschen Bundesligisten TuS Metzingen. Auch hier wird das Hinspiel in Rumänien ausgetragen, das Rückspiel folgt in Deutschland. Der HC Dunărea Brăila ist bereits direkt für die dritte Qualifikationsrunde gesetzt. Soweit die Meldungen.
Im Funkjournal geht es weiter mit dem Hintergrundbericht von Corina Christer. Im Studio begrüßt sie Sorin Georgescu. Die 37 Mitgliedstaaten der Koalition der Willigen für die Ukraine haben ihr Bekenntnis bekräftigt, die militärische Unterstützung für das Land fortzusetzen und zugleich tragfähige Sicherheitsgarantien für die Zeit nach einem Ende des Kriegs zu schaffen. Wir müssen unsere Unterstützung für die Ukraine beschleunigen, ihre Verteidigungsfähigkeit stärken, den Druck auf Russland erhöhen und Sicherheitsgarantien für den Tag schaffen, an dem dieser Krieg endet. Mit diesen Worten wandte sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an die Staats- und Regierungschefs, die am Montag in Paris zur 6. Sitzung der Koalition der Willigen zusammengekommen waren. An dem Treffen nahmen auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, NATO-Generalsekretär Mark Rutte, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie EU-Ratspräsident Antonio Costa teil. Die auf Initiative Frankreichs und Großbritanniens gegründete Koalition hat sich verpflichtet, die Ukraine weiterhin militärisch zu unterstützen und nach einem Waffenstillstand Sicherheitsgarantien zu übernehmen. Dazu gehört auch die mögliche Entsendung einer internationalen Friedenstruppe, um Russland von neuen Angriffen auf die Ukraine abzuhalten. Die europäischen Partner sagten der Ukraine weitere Waffen- und Ausrüstungslieferungen zu. Entsprechende Vereinbarungen wurden am Rande des Treffens in Paris bekannt gegeben. Damit sollen die Verteidigungsanstrengungen der Ukraine gegen die russische Aggression weiter unterstützt werden. Bereits vor dem Gipfel hatten 9 europäische Staaten gemeinsam mit der Ukraine eine Allianz zum Aufbau gemeinsamer Fähigkeiten zur Abwehr ballistischer Raketen ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Ukraine besser vor massiven russischen Raketenangriffen zu schützen und zugleich die Sicherheit Europas insgesamt zu stärken. Die Staats- und Regierungschefs aus Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, Norwegen, Spanien, Schweden, den Niederlanden, Großbritannien und der Ukraine betonten, diese Initiative richte sich gegen niemanden, sondern diene ausschließlich der gemeinsamen Verteidigung. Frankreich und die Ukraine vereinbarten zudem einen Fahrplan für den Kauf von 16 Kampfjets des Typs Rafale, einschließlich der dazugehörigen Bewaffnung. Die ersten Maschinen sollen voraussichtlich 2028 oder 2029 in den ukrainischen Luftraum verlegt werden. Darüber hinaus will die Ukraine moderne französische Boden-Luft-Raketensysteme beschaffen. Vorgesehen ist außerdem die Lizenzproduktion französischer Flugabwehr- und Marschflugkörper in der Ukraine. Was wir heute aufbauen, dient nicht nur der Ukraine. Es zeigt, dass Europa in der Lage ist, Verantwortung für seine eigene Sicherheit zu übernehmen, seine Interessen zu verteidigen und geschlossen sowie entschlossen zu handeln, unabhängig davon, welche Absichten Russland verfolgt, erklärte Präsident Macron. Er kündigte außerdem an, dass die multinationale Ukraine-Truppe, deren Hauptquartier kürzlich in der Nähe von Paris eingerichtet wurde, im Herbst mit gemeinsamen Übungen beginnen werde. Rumänien wurde bei dem Treffen von Staatspräsident Nicu Jordan vertreten. Er bekräftigte, dass die Unterstützung der Ukraine auf allen relevanten Ebenen für die Stabilität und Sicherheit der gesamten Region unverzichtbar bleibe. Die Ukraine müsse in der Lage sein, aus einer Position der Stärke über Frieden zu verhandeln. Die gemeinsamen Anstrengungen müssten sich weiterhin auf einen Waffenstillstand und schließlich auf einen gerechten, dauerhaften und tragfähigen Frieden konzentrieren, erklärte der rumänische Präsident. Zugleich versicherte er, Rumänien werde auch künftig als verlässlicher Verbündeter und verantwortungsbewusster Partner zur Erreichung dieses Ziels beitragen.
Bunul Dumnezeu mi-a pus câteva sute, mai bine zis un port deschis în care vin mereu din măr de viști. podălbi, ne mai văzute. Și toate astea nu sunt basme, și tot ce spun nu sunt povești. Răspunde tu și tu și tu de știi, răspunde tu cine ești. Și în loc de limbă altceva mai mult te grai, poate așa o să înțeleg ce se întâmplă. Prima zi tot cel de sus mi-a pus și suflet, nu doar unul, multe mii, și mi-a spus: umblă. Și toate astea nu sunt basme, și tot ce spun nu sunt povești. Răspunde tu și tu și tu de știi, răspunde tu cine e. Dacă ai să privești la mine într-o bună zi și ai să mă întrebi, am să-ți explic. Stau adânc în mine, par toți oamenii cum stau pietrele în mozaic. Cum stau pietrele în mozaic. Și boia și aur greu, balcan albastru, arome dulci, ființa mea din toată lumea împletea acolo-n port, ca la un teatru. Și toate astea nu sunt basme, și tot ce spun nu sunt povești. Răspunde tu și tu și tu de știi, răspunde tu cine ești. Și toate astea nu sunt basme, și tot ce spun nu sunt povești. Răspunde tu și tu și tu de știi, răspunde tu cine ești. Răspunde-mi, tu cine ești? Răspunde-mi, tu cine ești?
Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
Historische Studentenausweise, alte Siegel und Baupläne aus einer Zeit, als es Rumänien noch gar nicht gab. Das Museum der Universität Bukarest hütet wahre Schätze. Wie ein einziger Mann in den 1960er Jahren anfing, diese Schätze vor dem Vergessen zu bewahren und warum man für einen Besuch im Museum heute nicht einmal mehr von der Couch aufstehen muss. Dazu jetzt mehr von Stelio Lambru. Am Mikrofon begrüßt Sie Adina Olaru. Die Universität Bukarest, wie wir sie heute kennen, wurde 1864 gegründet. Nur wenige Jahre nach der Geburtsstunde des rumänischen Staates durch die Vereinigung der Fürstentümer Moldau und Walachei im Jahr 1859. Doch sie entstand natürlich nicht aus dem Nichts. Schon vorher gab es in der Walachei höhere Bildungseinrichtungen wie etwa die Fürstliche Akademie, die 1694 von Fürst Konstantin Brâncoveanu gegründet wurde und an der noch in Altgriechisch gelehrt wurde. Die Universität Bukarest blickt also auf eine lange Geschichte und ein reiches Erbe zurück. Ein Erbe, das im Jahr 1967 schließlich zur Eröffnung eines eigenen Museums führte. 1964 feierte die Institution zunächst ihr 100-jähriges Bestehen. Mit zahlreichen kulturellen und pädagogischen Veranstaltungen wurde dieser runde Geburtstag der wichtigsten Universität Rumäniens gebührend gefeiert. Auf das eigentliche Universitätsmuseum musste man allerdings noch 3 weitere Jahre warten. Valentin Mayer, Forscher am Museum der Universität, bestätigt, dass die Idee der Geschichte der Uni, ein Denkmal zu setzen, direkt mit dem großen Jubiläum zusammenhängt, auch wenn die Umsetzung etwas dauerte. Es hing ganz klar mit dem 100-jährigen Jubiläum im Jahr 64 zusammen. Etwa ein Jahr zuvor hatten die Vorbereitungen für dieses große Ereignis begonnen. Wir befinden uns in der Zeit des kommunistischen Regimes. Der damalige Rektor war Gheorghe Mihoc, ein Mathematiker und ein für Rumänien sehr bedeutender Wissenschaftler. Adrian Corbu wurde damals eigens eingestellt, um den Grundstock für ein Museum aufzubauen. Die endgültige Entscheidung, das Museum dann auch tatsächlich zu gründen, fiel erst aber nach dem Jubiläum. Der Rektor war fest davon überzeugt, dass die Universität Bukarest ein eigenes Museum verdient. Einen Ort, der ihre Geschichte bewahrt und der breiten Öffentlichkeit zugänglich macht. Denn damals gab es in Rumänien gar nicht so viele Institutionen, die auf ein über 100-jähriges Bestehen zurückblicken konnten. Hinter fast jeder erfolgreichen Einrichtung steht ein engagierter Macher. Und für das Universitätsmuseum war das eben jener Adrian Corbu. Er war es, der unermüdlich Exponate zusammentrug, historische Meilensteine rekonstruierte und Professoren und Absolventen wieder ins Rampenlicht rückte, deren Namen in der rumänischen Geschichte tief verankert sind. Noch einmal dazu Valentin Mayer. Adrian Corbu fing an, die unterschiedlichsten Dinge zu sammeln. Das waren Kunstwerke, Dekorationsgegenstände, natürlich schriftliche Dokumente, alte Fotografien und vieles mehr. Er trug alles zusammen, um die Geschichte der Universität Bukarest und darüber hinaus die Geschichte der Hochschulbildung an sich so gut wie möglich zu illustrieren. Das spürt man in der Ausstellung bis heute. Er baute diese Sammlung Schritt für Schritt auf. Aber natürlich musste der Bestand ständig erweitert werden. Das reichte am Anfang noch nicht. Die Universität Bukarest stellte dafür extra Gelder zur Verfügung. In der damaligen Presse wurden Aufrufe veröffentlicht, in denen die Bürger um Spenden gebeten wurden. Es hieß sogar, dass man für wertvolle Stücke auch bezahlt werden könne. Gleichzeitig wurde intensiv in Archiven und Bibliotheken nach historischen Dokumenten gesucht. Wer heute das Museum betritt, findet eine Fülle an historischen Schätzen. Valentin Mayer gibt uns einen kleinen Einblick in die Sammlung. Die meisten unserer Exponate sind Dokumente, also schriftliche Aufzeichnungen. Wir haben aber auch viele alte Fotografien und persönliche Gegenstände, die einst Professoren gehörten oder im Laufe der Zeit in den Besitz der Universität übergegangen sind. Medaillen, Plaketten, einige historische Fahnen, alte Studentenausweise, Stempel. Und natürlich gibt es Bücher, Urkunden, Diplome und Akten, teils im Original, teils als Kopie. Eines der Highlights ist zudem ein Architekturmodell des Universitätspalastes. Genau dieses Modell ist ein ganz besonderes Ausstellungsstück. Wir haben Valentin Meyer nach der Geschichte dahinter gefragt. Es zeigt den Palast der Universität Bukarest in seiner allerersten Form, so wie ihn der Architekt Alexandru Orescu entworfen hat. Orescu war übrigens selbst Professor für Geometrie an der Fakultät für Naturwissenschaften. Er leitete die Bauarbeiten für dieses Gebäude über einen ziemlich langen Zeitraum, von 1857 bis 1869. Man muss sich das mal vorstellen. 1857 gab es den Staat Rumänien in seiner heutigen Form noch gar nicht. Trotzdem brachte er den Bau voran, so gut es damals eben ging. Fertiggestellt wurde der Palast dann etwas später, bereits in der Ära von König Karl I. Damals war das Gebäude noch für eine recht kleine Anzahl von Professoren und Studenten gedacht. Interessant ist auch, dass der Universitätspalast nicht nur die Uni selbst beherbergte. Auch andere wichtige staatliche Institutionen zogen dort ein. Der rumänische Senat, das Nationalmuseum für Altertümer, das man heute am ehesten mit dem Nationalen Geschichtsmuseum vergleichen könnte, die Pinakothek und die Hochschule für schöne Künste. Das Museum der Universität Bukarest zeichnet sich aber nicht nur durch seine analoge Geschichte aus, sondern auch dadurch, dass es längst im digitalen Zeitalter angekommen ist, über eine sehr gut ausgestattete Webseite und eine interaktive Facebook-Seite lässt es sich bequem von zu Hause aus besuchen. Ob über den Computer, das Smartphone oder Tablet, wer sich reinklickt, taucht in ein vielseitiges Universum ein. Virtuelle Besucher können so temporäre Ausstellungen und historische Dokumente hautnah erleben, ganz ohne das Haus verlassen zu müssen.
Kreuz und quer durch Rumänien. Reisetipps für Touristen.
Das Programm von Radio Rumänien International geht weiter mit unserer Rubrik Reiseland Rumänien. Im Juni 2026 war Jasch Gastgeber der Vertreter der Internationalen Föderation der Tourismusjournalisten und Schriftsteller Fiat, die hierher kamen, um der Stadt die Trophäe Goldene Apfel zu verleihen. Es ist die 7. Trophäe, die einem Ziel in unserem Land verliehen wird. Der Goldene Apfel gilt als ein Oscar des Tourismus. Damit werden Destinationen ausgezeichnet, die ein Beispiel guter Praxis bieten, was touristische Sehenswürdigkeiten, erschlossene historische Denkmäler, Gastronomie und andere Attraktionen betrifft. Nachdem er uns durch die Stadt geführt hatte, erzählte uns Dr. Mihai Bulai, Dozent an der Fakultät für Geographie und Geologie der Universität Alexandru Ioan Cuza in Iași und Fremdenführer.
O plimbare plăcută prin Iași începe adesea în Piața Unirii, kilometrul zero al orașului.
Ein angenehmer Spaziergang durch Iași beginnt häufig auf dem Uniri-Platz, dem Nullkilometer der Stadt, wo sich übrigens auch viele Hotels befinden. Wir haben einen Verein, Iași Travel, bei dem wir jeden Samstag kostenlose Führungen für Gäste anbieten. Vom Uniri-Platz aus ist der wichtigste Orientierungspunkt die Statue von Alexandru Ioan Cuza, dem Gründer Rumäniens, der genau von diesem Platz aus den Einwohnern von Iași die mögliche Vereinigung der beiden Fürstentümer, der Walachei und der Moldau, verkündete, daher auch der Name Uniri-Platz, Platz der Vereinigung. Von hier aus führen 2 bis 3 wichtige Routen weg. Eine Route führt zum sogenannten Goldenen Plateau Richtung Kulturpalast, wo sich die wichtigsten historischen Denkmäler von vor 1900 befinden. Der Hauptboulevard heißt Stefan Cel Mare, ein teilweise als Fußgängerzone gestalteter Boulevard,
der religiöse Bauten, die Metropolitankathedrale, das katholische Bistum, das Kloster der Heiligen Drei Hierarchen, von öffentlichen Institutionen auf der anderen Seite trennt, vom Theater über das Rathaus bis zur Nationalbank und dem Kreisrat. Am Ende dieses Fußgängerboulevard befindet sich der Kulturpalast, ein Name, der vielleicht nicht viel verrät, der aber die Vorstellung einer Kulturbühne oder von Museen weckt. Tatsächlich erwarten uns hier vier große Museen: Kunst, Geschichte, Volkskunde und Technik, dazu monumentale Säle und ein Turm, der besichtigt werden kann. Der Kulturpalast begann seine Geschichte allerdings nicht als Museum, sondern als Fürstenpalast, als Nachfolgebau des Fürstenhofs von Jasch, einer Festung, die 300 Jahre lang das Verwaltungszentrum der Moldau war. Rund um den Palast umgibt uns ein Garten, beinahe wie in Schönbrunn oder Versailles, der Palastgarten. Um den herum sich ein interessantes städtebauliches Ensemble namens Palas erstreckt. Während das Ethnographische Museum der Moldau mit feldarbeittypischen Installationen empfängt, ergänzt durch Augmented Reality-Anwendungen, beherbergt das Kunstmuseum berühmte Gemälde, darunter die Vereinigung der Fürstentümer, signiert von Theodor Ammann und noch 1857 gemalt, das zum hier spürbaren Gefühl des Nationalstolzes beiträgt. Dieser Teil der Stadt, ergänzt durch das alte jüdische und armenische Viertel, lässt sich an einem Spaziergangstag entdecken. Mihai Bulai ergänzte:
Palatul Culturii, alături de Sala Mare a Teatrului Național și de Biblioteca Veche a Universității Găgeasachi, formează un triunghi de aur.
Der Kulturpalast bildet zusammen mit dem großen Saal des Nationaltheaters und der alten Bibliothek der Universität Găgeasachi eine goldene Ader. Das sind die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, die auch den Ruf der Stadt im Ausland begründet haben. Diese drei muss man unbedingt sehen. Ein zweiter Tag bietet sich für einen Ausflug auf den Kopok-Hügel an, wo man Bibliotheken, Kulturhäuser für Studenten oder Kinder, militärische Gebäude und den Universitätspalast entdeckt, wo im 19. Jahrhundert die erste Universität Rumäniens gegründet wurde. Universitätscampusse, Museen, aristokratische Häuser aus dem 19. Jahrhundert und der Zwischenkriegszeit. Hier befindet sich auch die grüne Lunge der Stadt, die drei großen Parks der Stadt, Kopou, Expositie und Botanica. An der Universität Alexandria-Ancusa sollten Sie unbedingt den Saal der verlorenen Schritte besuchen mit den Wandgemälden von Sabin Balasha. In Jasch können Sie moldawische Weine neueren oder älteren Ursprungs verkosten, vielleicht sogar in jenem Lokal, in dem einst Ion Krenge und Mihai Eminescu ihren Wein tranken und Geschichten austauschten, Bolta Rece, dazu traditionelle Gerichte, die für ihren Geschmack bekannt sind.
Sie hören Radio Rumänien International.
Weiter im Programm von Radio Rumänien International hören Sie klassische Musik. Der Musiker Dan Mizrahi wurde am 28. Februar 1926 in Bukarest geboren. Mit dem Klavierstudium begann er bereits in sehr jungen Jahren, im Alter von nur 4 Jahren. 5 Jahre später, also mit nur 9 Jahren, wurde er an der Königlichen Musikakademie der Hauptstadt aufgenommen und wurde Schüler der legendären Professorin Aurelia Cionca, einer wahren Meisterin der Musikpädagogik und zugleich einer begnadeten Interpretin an der schwarz-weißen Klaviatur. Sein Debüt beim rumänischen Rundfunk gab der Pianist Dan Mizrahi im Jahr 1946 mit einem Solorezital. 3 Jahre später, 1949, trat er dort erstmals mit einem Orchester auf, ebenfalls beim rumänischen Rundfunk, unter der Leitung des Dirigenten Constantin Bobescu. Mit dem Namen Dan Mizrahi sind auch die ersten rumänischen Wiederaufführungen der Klavierpartituren aus dem Schaffen des Komponisten George Gershwin verbunden. Hören wir nun einen Ausschnitt aus der berühmten Rhapsody in Blue von George Gershwin in der interpretatorischen Vision des Pianisten Dan Mizrahi aufgenommen im Jahr 2007. Drei Jahre später, am 25. Februar 2010, ging der Künstler in die Ewigkeit ein. Und nun zum Schluss hören wir einen Ausschnitt aus dem Konzert für zwei Klaviere und Orchester von Johann Sebastian Bach mit den Solisten Verona Meyer und Dan Misrachi.
Sie hören Radio Rumänien International. Rumänische Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Das Deutsche Staatstheater Temeswar stellte am Freitag, den 19. Juni, dem Publikum seine letzte Premiere dieser Spielzeit vor. Das Stück »Die Liebe Geld« des österreichischen Schriftstellers Daniel Glattauer, inszeniert von Iris Kovacs. Das Stück setzt sich mit Themen wie Vertrauen, Unsicherheit und der zunehmenden Abhängigkeit des Menschen von wirtschaftlichen und technologischen Systemen auseinander. Adia Delean von Radio Rumänien Temeswar war bei der Erstaufführung dabei. In unserer Rubrik Kulturidentität und Kulturinterferenzen hören Sie heute den zweiten Teil seines Beitrags.
Die Liebe und das Geld verflechten sich schließlich miteinander und bilden ein Verhältnis, mit dem sich die vier Gestalten auseinandersetzen müssen. Alfred Henrich wird von Daniel Gidell gespielt.
Alfred Henrich hat nicht diese Idee im Kopf, dass die zwei Sachen verbunden sind. Er hat einfach die Idee, er muss für seine Frau, für seine Liebe alles machen, was er kann. Und die Konflikte, die dadurch entstehen, dass er dafür extra jetzt Geld braucht, das ist wegen der Liebe, aber ich glaube nicht, dass er sie je in Verbindung miteinander bringt. Er ist so zielstrebig, obwohl er, seine Frau hat ihn offensichtlich betrogen und er kümmert sich mit seinem eigenen Geld um das renovierungsbedürftige Haus der Schwiegereltern, also auch der Eltern seiner Freundin. Und er macht das alles, wie es irgendwann mal im Stück gesagt wird, für sie. Er will sie nicht verlieren. Er geht über alles eigentlich ganz schnell drüber, wegen ihr. Trotzdem gibt es im Stück diesen Moment, wo eigentlich ein Wunder passiert und er kommt näher an seine Frau und er bemerkt es gar nicht. Und er fällt wieder in dieses Geldthema, weil er weiß, er braucht es und verpasst es zu bemerken, was neben ihm passiert. Dass diese Liebe und seine Freundin eigentlich wieder da sind und er verpasst es. Er ist also nicht sehr konsequent in dem Endziel, dieses Endziel zu suchen, weil was eigentlich die Liebe wäre, weil das Geld ist ja für ihn irrelevant. Er gibt es ja schnellstens aus, wo er es hat, gibt es aus. Er würde für dieses Collier, was weiß ich, wie viel zahlen. Ich hoffe nicht 5.000 Euro, auch wenn es wäre und das, obwohl er betrogen wurde, weil er seine Frau liebt. Und trotzdem, als sie ihn auch liebt und ihm das sagt und dass das schön war und alles, verpasst er das zu bemerken. Ich glaube, das ist eher eine Analogie zu dem echten Leben, wo man eigentlich das, was man neben sich hat und doch sehr schätzt, irgendwann mal vergisst, dass es so wichtig ist und seine Gedanken auf irgendetwas anderes richtet. Ich finde es schade, aber es passiert ziemlich oft.
Seine Frau Uli Henrich wird von Olga Türk dargestellt.
Uli Henrichs ist die Frau von dem Eigentlichen, der das Problem hat, aber auch die Überraschung mitbringt, und zwar die Liebe unterzeichnet sie eigentlich mit einem Vertrag mit dem Teufel, also mit dem System sozusagen, und das macht die Rolle irgendwie so ambivalent und so komisch, so komödiantisch, weil sie eigentlich in die Falle tappt, in die Falle des Systems tappt. Und auf einer anderen, ein bisschen philosophischen Seite sehe ich, dass sie die Liebe der Eltern und die Liebe des Ersparten, der großen Arbeit der Eltern durch eine sehr banale Situation irgendwie an die Seite schiebt. Und das finde ich ein bisschen schade für die ganze Situation.
Die beiden Vertreter des sogenannten Systems, der Bank, Frau Drobesch und Herr Cenri, werden von Juana Vidoni und Radu Vulpe gespielt.
Dadurch, dass meine und Radu Vulpes Rolle, weil ich muss beide erwähnen, dadurch, dass wir so wie zwei Seiten derselben Münze spielen, die eigentlich das System zeigen. Und es ist ein System, ein Kollege, der gestern in der Generalprobe war, hat auch gemeint, dass wir wie Roboter sind, die ständig so Glitches haben. Und die eigentlich, glaube ich, nur begrenzt die Liebe tatsächlich spüren können. Aber es gibt sehr viel Leidenschaft. und das gehört ja auch zur Liebe. Aber ich glaube, sie sind gleichgestellt, würde ich jetzt mal sagen. Auch in unserem Fall, auch wenn wir halt nur Systeme spielen.
Liebe und Geld kann man nicht trennen, vom Sharing-Standpunkt her. Das sage ich leider schade als Mensch, aber als Figur sage ich, die kann es nicht trennen. Liebe und Geld, das sind zwei Dinge, die zueinander verschmelzen. Wir führen dich dorthin, wo wir wollen. Dass du das Geld nicht mehr liebst, sondern es uns gibst. Wir lieben es für dich.
Echtes, greifbares, verfügbares Geld?
Ja, das sind 143.000 Euro. Die ganzen Ersparnisse von Mama und Papa. Sie hatten ja keine Sparbücher. Sie haben die Banken bis zuletzt misstraut.
Ach, sie klug.
Ich habe gewusst, dass da was ist. Weil sie haben nur gespart, sie haben sich nichts gegönnt. Und jetzt werden wir beide dafür belohnt. Ist
weißt
das nicht wunderbar?
Was das heißt, Limos? Wir sind wieder frei.
Tanja und ich, wir hatten ein tolles Verhandlungsgespräch geführt. In einem sehr netten und herzlichen Klima. Wir sind uns rasch einig geworden. Die Konditionen sind gut. Die Verträge sind unterzeichnet. Das Geschäft ist abgeschlossen.
Nein.
Besitz hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und Alfred und ich, wir sind nicht die Typen, die ihr Geld auf den Dachboden räumen und es ihr Leben lang nicht anrühren. Wir wollen unser Geld verlässlich und sicher angelegt haben. Unser Geld muss arbeiten.
Das Stück Die Liebe Geld von Daniel Glattauer, inszeniert von Iris Kovac, beendet die Spielzeit 2025-26 am Deutschen Staatstheater Temeswar. Nach den Sommerferien geht es dann aber wieder los. Einige der Projekte gab Theaterintendant Lucian Vorschandan bekannt.
Nach den Sommerferien erwartet uns die Teilnahme am Interethnischen Theaterfestival in Großwardein dieses Mal mit Penthesilea, ein Requiem von Nino Haratischvili. Und es erwarten uns zunächst etliche Wiederaufnahmen aus dieser und aus den vorhergehenden Spielzeiten. Die Spielzeiteröffnung feiern wir am 18. September mit dem sehr beliebten schon Musical Sister Act. Hinzu kommt die Tatsache, dass wir ein neues Angebot haben für Kindergärten und zugleich ein neues Angebot als Klassenzimmerstück. Zum einen das Stück für Kindergärten, das entwickelt wurde von Enni Köblenischi, Aida Olaro unter Anleitung von Clemens Pechtel und in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bühne Ungarn und mit der deutschen Abteilung des Radostanker Nationaltheaters Hermannstadt. Das gibt es ab dem Herbst vor Ort in Kindergärten, mit denen wir diese Partnerschaft eingehen wollen. Gespielt wird der überlistete Wolf nach einer Volksmärchen aus Siebenbürgen. Für das Klassenzimmer, das heißt für junge Zuschauer, die etwas älter sind als im Kindergartenalter, gibt es das theaterpädagogische Projekt, das wir schon im Frühjahr begonnen haben, auch dank einer Teilfinanzierung durch die Verwaltung des Nationalen Kulturfonds, Theater im Dialog. Es gab in den letzten Monaten immer wieder eine Zusammenarbeit mit Schulen aus unterschiedlichen Ortschaften. Und dieses Projekt findet im Herbst seine Fortsetzung dadurch, dass zwei der Stücke, die von Jugendlichen geschaffen wurden, inszeniert werden. Daran arbeiten die Schauspieler des Deutschen Staatstheaters jetzt schon und ebenso im Herbst, Ende September und im Oktober geht es dann damit weiter.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.